Guten Morgen miteinander. Ich freue mich sehr, hier bei euch zu sein, ob ihr jetzt hier in der Essener Höfe seid oder zu Hause vom Livestream zuschaut. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass du zuhörst. Diese Woche ist etwas ganz Interessantes passiert bezüglich dieser Predigt. Ich frage gerne, wenn ich auswärts predige, beim Pfarrer oder Pastor der Gemeinde nach: Ja, hättest du irgendeinen Wunsch, über was sollte ich denn genau predigen? Und ich habe das auch bei Daniel Wassen gefragt, habe keine Antwort bekommen. Und dann hat mich Conny angerufen und ich habe kurz darüber gebetet während des Telefonats und bin darauf gekommen, ich halte meine Predigt darüber, über das Ringen mit Gott, wie Jakob am Jabbok mit Gott ringt. Ein paar Stunden später, nachdem ich gesagt habe, bekomme ich von Daniel ein E-Mail. Also was er den Eindruck hätte, was wirklich passen würde, er habe es online gesehen, dass ich eine Predigt hätte darüber, wie Jakob mit Gott ringt. Und dann habe ich gedacht, das ist wahrscheinlich wirklich kein Zufall, sondern ich sollte heute wirklich genau diese Predigt halten, vom Heiligen Geist so arrangiert. Ich möchte auch darum den Predigtext vorlesen, der steht im ersten Buch Mose, Kapitel 32, ab Vers 23. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jabbok, nahm sie und führte sie über das Wasser, sodass hinüberkam, was er hatte. Und er blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach: Sage doch, wie heißt du? Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel, denn er sprach: Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er am Phnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf, und er hinkte an seiner Hüfte. Daher essen die Israeliten nicht das Muskelstück auf dem Gelenk der Hüfte bis auf den heutigen Tag, weil er auf den Muskel am Gelenk der Hüfte Jakobs geschlagen hatte. Jakob ist unterwegs zurück ins verheißene Land. 20 Jahre lang war er im Ausland und hat dort gearbeitet. Also eigentlich wäre es ja nur die Idee gewesen, dass er sich dort eine Frau sucht. Und gleichzeitig wollte ihn seine Mutter vor seinem Bruder Esau, den er betrogen hatte, in Sicherheit bringen. Jakob verliebt sich Hals über Kopf in die Tochter Labans, Rahel. Und er kommt zu einer Vereinbarung mit ihm und sagt: Wenn ich sie heiraten darf, dann arbeite ich 7 Jahre für dich. Aber nicht umsonst, als Jakob ihm erzählt, und sein Name heißt Betrüger, Laban, und erzählt Laban, was er mit seinem Bruder Esau alles erlebt hat, da sagt Laban zu ihm: Du wirst wirklich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch, weil er erkennt in Jakob einen Geistesverwandten. Weil nicht nur Jakob ist ein Betrüger, sondern Laban eben auch. Das scheint dort in der Familie zu liegen. Und so wird Laban für Jakob zum Jakob, für den Betrüger zum Betrüger. Der Betrüger wird der Betrogene. Und so betrügt Laban Jakob so, dass er Lea am Schluss vorfindet als seine Braut. Und dann kommt er mit ihm zu einer Vereinbarung und sagt, arbeite noch einmal 7 Jahre für mich. Dann bekommst du Rahel gleich nach den Flitterwochen, jetzt sofort. Und Jakob, schweren Herzens, macht das und sagt, okay, dann mache ich das. Am Ende von 7 Jahren denkt Laban wieder, ich habe wirklich einen guten Arbeiter. Gott segnet mich auch wegen ihm. Und so hat er ein Arrangement wieder mit Jakob. Du bekommst gewisse Tiere und wenn du diese Tiere dann bekommst, dann arbeite für mich. Und ja, Laban denkt, das ist ein gutes Geschäft für mich. Nur leider für Laban ist es so, Gott greift zugunsten von Jakob ein und denkt, Laban hat ihn genug betrogen, jetzt helfe ich dem Betrüger, der betrogen worden ist, den Betrüger zu betrügen. Also ganz, und Gott macht es so, dass am Ende Jakob alle Herden Labans besitzt. Am Ende hat Gott in diesen ganzen Betrug eingegriffen. Und dann merkt Jakob, von Gott her ist es dran, ich gehe zurück ins verheißene Land. Aber diese ganze Geschichte mit Esau ist immer noch in der Welt. Und darum sagt auch Jakob sich, was soll ich genau machen? Er hat wirklich Angst, dass Esau ihn umbringt, dass er seine ganze Familie umbringt. Darum schickt er sicherheitshalber mal die Kinder und Frauen vor, die er nicht so gerne hat wie die anderen, einfach mal, um zu testen, was Esau macht. Auch nicht ganz so nett von Jakob. Und denkt, also wenn ich diese Nebenfrau, die kann ich entbehren. Das ist so etwas ein Gedanke. Er ist immer noch nicht ganz mit Gott im Reinen, mit der Welt im Reinen. Das sieht man an seinem Verhalten. Aber er schickt dann wirklich all seine Familie, Mitglieder, seine Kinder, seine Frauen, seine Herden voraus und bleibt zurück, weil er mit Gott im Gebet darüber reden will und sagt, ich brauche wirklich Gottes Beistand in dieser Situation. Und sagt Gott, ich bin zu gering aller Güte und Treue, die du an mir getan hast. Jakob bleibt zurück und dann passiert etwas Erstaunliches als Antwort auf sein Gebet. Jakob erlebt, dass da plötzlich ein Mann kommt und ihn angreift. Das ist eine sehr seltsame Gebetserhörung. Überhaupt ist es eine der seltsamsten Bibelstellen überhaupt, was hier passiert. Und nicht nur wegen einer Begebenheit, dieser ganzen Bibelstelle, sondern gleich wegen mehrer. Es kommt, bekommt ein Angreifer auf ihn zu und am Ende dieses Kampfes, da merkt Jakob, ich habe nicht mit einem Menschen gerungen, ich habe nicht mit einem Menschen gekämpft, sondern mit Gott selbst. Gott selbst wird ihm in dieser Situation zum Feind. Und zwar ist Gott in dieser Situation der Aggressor. Gott beginnt den Kampf, nicht Jakob. Es steht auch nirgends, was Jakob irgendwie falsch gemacht hat, dass Gott ihn angreift. Es heißt einfach, es ist Nacht und in dieser Situation, da greift Gott ihn an und Jakob kämpft um sein Überleben. Und so kann es auch in unserem Leben manchmal sein, dass es in unserem Leben, obwohl wir eigentlich wirklich das tun, was Gott von uns will, dass es in unserem Leben Nacht ist. Dass scheinbar kein Licht zu scheinen scheint. Scheinbar ist es so, dass Gott sich nicht nur nicht für uns interessiert, sondern irgendwo sogar gegen uns zu kämpfen scheint. Es geht plötzlich nicht alles so ring, wie es sonst immer gegangen ist. Und man fragt sich, wo ist der Segen Gottes jetzt gerade in meinem Leben? Das kann sein, dass man plötzlich keine Arbeit mehr hat oder große Probleme in der Familie hat, plötzlich gesundheitliche Probleme bekommt oder irgendwo in seinem Glauben Probleme bekommt und denkt, ich spüre Gott nicht mehr. Ich habe doch Gott bisher immer gespürt. Wo ist er jetzt? Wo ist das Licht Gottes in meinem Leben? Ich spüre es nicht. Und da fragt man sich, ja, mache ich etwas falsch oder liebt mich Gott nicht mehr, hat mich Gott verlassen? Und gerade diese seltsame Geschichte Jakobs zeigt uns, dass diese Perioden wirklich zu unserem Leben auch als Christen gehören. Wo scheinbar unser Leben Nacht ist, wo es schwierig ist, wo wir vielleicht plötzlich eine Depression bekommen. Und das heißt nicht, dass man irgendetwas falsch gemacht hat. Und da betet man vielleicht zu Gott um Hilfe. Und nicht nur erlebt man sie nicht, sondern man bekommt irgendwo das Gefühl, Gott ist gegen mich und versteht die Welt nicht mehr. Ich kann mir wirklich vorstellen, bei Jakob war es genauso. Weil er hat jetzt 20 Jahre lang den Segen Gottes erlebt und war 20 Jahre lang erfolgreich in allem, was er gemacht hat. Und hat erlebt, dass alles, was er angefangen hat, von Gott gesegnet wurde. Und jetzt scheinbar ist Gott plötzlich sein Feind. Gott, da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Das war nicht nur ganz kurz, sondern lang. Und am Ende dieses Kampfes, das ist das Erstaunlichste wahrscheinlich am ganzen Text, da sagt Gott zu Jakob, du hast nicht mit Menschen gekämpft, du hast mit Gott und den Menschen gekämpft und du hast gesiegt. Das ist ja das Erstaunlichste. Weil normalerweise ein Kampf zwischen Mensch und Gott kann nur damit enden, dass Gott gewinnt. Aber sicher nicht, dass der Mensch gewinnt. Und in dieser Situation, da hat Jakob gesiegt. Und man fragt sich ja, wie hat er denn das geschafft? Was war seine Wunderwaffe? Es gibt eine rückblickende Prophetie auf dieses Ereignis beim Propheten Hosea Kapitel 12. Und da sagt Hosea rückblickend auf das Leben Jakobs, Jakob hat schon im Mutterleib seinen Bruder betrogen und im Mannesalter mit Gott gekämpft. Und er sagt dann weiter, er habe ihn dadurch besiegt, dass er die ganze Nacht geweint und gebetet habe. Gott ist ein Gott, der sich von unseren Gebeten und von unseren Tränen besiegen lässt. Wenn wir in der Verzweiflung sind, dann dürfen wir in dieser Verzweiflung zu Gott kommen. Wenn es uns wirklich schlecht geht und wir auch die Abwesenheit Gottes vielleicht in unserem Leben empfinden, dann dürfen wir ihm das klagen. Und wirklich wissen, Gott ist ein Gott, der mit sich kämpfen lässt und Gott ist ein Gott, der mit sich reden lässt. Und am Ende, wenn wir ihm sagen, siehst du meine Not, dann kann es sein, dass wir ein bisschen dranbleiben müssen, manchmal im Gebet, bis er gleich sofort eingreift. Aber auch wenn wir scheinbar dann in dieser Situation eine Nacht haben und wirklich kämpfen müssen, verzweifelt sind und nicht unmittelbar spüren oder erleben, wie Gott eingreift, dann dürfen wir doch wissen, am Ende hat Gott unsere Gebete erhört. Und früher oder später wird das passieren, was bei Jakob passiert ist. Es wird in unserem Leben die Sonne wieder aufgehen, die Morgenröte wird anbrechen. Auch wenn es Nachtperioden gibt, wo wir mit Gott kämpfen, dürfen wir gerade in diesen wissen, das Gebet ist eine Siegeszuversicht, dass am Ende Gott in unser Leben eingreifen wird. Auch wenn es wirklich schwierig ist. Jakob gewinnt hier. Und Gott merkt, der Jakob lässt nicht von mir ab. Ich möchte aber langsam gehen, ich habe jetzt genug davon. Darum sagt er ihm, lass mich gehen, denn der Morgen bricht an. Also eigentlich eine Antwort von Gott, die ein bisschen erstaunt, weil er sagt, jetzt wird es dir dann gleich wieder besser gehen, also jetzt lass im Gebet und mit deinen Tränen von mir ab. Das ist doch etwas erstaunlich. Ich habe dich erhört. Und Jakob sagt, halt, so schnell lasse ich dich nicht. So schnell lasse ich dich nicht mit meinen Gebeten und meinen Tränen in Ruhe. Und sagt, ich lasse dich nicht, außer du segnest mich. Und dann sagt Gott, okay, einverstanden. Und da fragt er ihn etwas, eine ganz unschuldige Frage. Wie heißt du? Und Jakob antwortet, Jakob. Und Gott sagt ihm, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und den Menschen gekämpft und du hast gesiegt. Was hier passiert, ist etwas, was wir vielleicht nicht gerade merken. Weil für uns sind Namen nicht mehr so bedeutend wie damals im alten Israel oder für andere Kulturen sonst. Aber die meisten von euch kennen wahrscheinlich noch das Märchen Rumpelstilzchen. Heute backe ich, morgen braue ich, übermorgen hone ich mir der Königin ihr Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Das ist eine Erinnerung in diesem Märchen daran, an das, was viele Kulturen geglaubt haben, nämlich, dass der Name eine unglaubliche Bedeutung hat. Wenn ich den Namen von jemandem weiß oder gerade in der unsichtbaren Welt von einem Geist weiß, dann kann ich über diesen Geist oder diese Person Macht ausüben. Darum fragt auch Jesus einmal in Matthäus 8 bei den Dämonen, die in einem Besessenen wohnen, wie heißt du? Und sie müssen ihm sagen, Legion, denn unser sind viele. Sie müssen den Namen sagen. Genauso heißt es in der Offenbarung von Jesus, dass er einen Namen trägt, den niemand kennt, außer er selbst. Mit der Bedeutung, niemand kann Macht über Jesus ausüben. Niemand kann Herrschaft über ihn ausüben. Und Jesus verspricht in der Offenbarung, all denen, die ihm nachfolgen, einen neuen Namen zu geben, den niemand kennt als er selbst. Mit der Bedeutung, niemand wird Herrschaft über dich ausüben können als ich allein. Weil ich dein Herr bin, wirst du frei sein von allen Mächten und allen Menschen. Und darum ist diese Frage gar nicht unschuldig, die Gott hier stellt, sondern indem Gott Jakob auffordert, seinen Namen zu sagen, fordert er ihn letztlich auf, übergib die Autorität über dein Leben an mich. Unterstell dein Leben meiner Herrschaft. Du willst den Segen von mir, dann unterstell dein Leben meiner Herrschaft. Und der Hebräerbrief sagt nicht umsonst, dass immer der Höhere den Tieferen segnet. Das heißt, Jakob sagt einfach hier zuerst einmal, ich möchte dich als den über mein Leben anerkennen, der mein Herr ist. Du bist höher als ich. Segne mich. Und Jakob sagt, bekommt von Gott gesagt, ja, willst du wirklich das, dann anerkenne mich als Herr über dein Leben. Und in diesem Kampf mit Gott, da merkt Jakob, doch, ich möchte, dass Gott mein Herr ist. Ich möchte den Segen Gottes in seinem Leben. Ich schaffe es, nicht. Der Sieg von Jakob über Gott führt dazu, dass er letztlich Gott als Herr über sein Leben anerkennt und ihm seinen Namen herausrückt und sagt, ich bin ein Betrüger. Er gibt vor ihm offen zu, was seine Sünde ist. Und in diesem Fall ist es eine Sünde, die ist ihm sogar angeboren. Also wenn euch irgendjemand einmal fragt, ja, wo steht vielleicht im Alten Testament etwas darüber, dass wir in Sünde geboren sind? Jakob ist ein guter Ort, um zu beginnen. Jakob hat nirgends gelernt, jemanden zu betrügen. Er hat diese Fähigkeit schon im Mutterleib gehabt. Und ich bin mir ganz sicher, dass dort keine Seminare angeboten wurden. Wie betrügt man? Wir werden in Sünde geboren. Diejenigen von euch, die Kinder hatten, die wissen das. Ihr habt nie eure Kinder irgendwo hingeschickt, wie haue ich meinem Geschwisterchen eine an den Kopf. Das können die. Oder wie lüge ich meine Eltern an? Das wird denen also auch in der Schule nicht beigebracht. Es steht nirgendwo im Lehrplan, das muss man lernen, sondern das kann man einfach. Während wahrscheinlich Schuhe binden oder Fahrradfahren lernen, langwierige Prozesse sind, bis man das überhaupt kann. Aber wir werden wie Jakob in der Sünde geboren und Jakob bekennt seine Sünde an Gott, mit der er geboren worden ist. Und liefert sich ihm aus. Er bekennt seine Sünde und übergibt die Herrschaft über sein Leben an Gott. Jetzt wirklich, in dieser Situation, das ist der Wendepunkt seines Lebens. Und dann sagt ihm Gott, nein, jetzt hast du deine Sünde bekannt, du hast die Herrschaft über dein Leben an mich übergeben und jetzt bist du kein Betrüger mehr. Du bekommst einen neuen Namen. Es ist nicht nur einfach ein Name, der sich hier verändert, sondern Gott verändert das Wesen Jakobs. Er wird von einem Betrüger zu einem, der mit Gott, für Gott und mit den Menschen gekämpft hat. Etwas Unglaubliches. Wenn wir unser Leben an Jesus übergeben, wenn wir unsere Sünde ihm bekennen und am Schluss in unserem Leben auf den Segen Gottes vertrauen, dann verändert sich unser Leben, unser Wesen. Und ich glaube, das erklärt auch letztlich all diese schwierigen Situationen im Leben von Jakob. Gott wollte ihn letztlich von seiner Sünde heilen. Und ein Heilungsprozess kann manchmal recht schmerzhaft sein. Und das ist auch der Grund, wieso dass wir manchmal in unserem Leben so schwierige Situationen durchmachen. Weil wir völlig unverschuldet in Sünde geboren werden und Gott möchte uns letztlich dahin bringen, dass wir sein Wesen widerspiegeln, dass er mit unserem Leben ans Ziel kommt, dass wir letztlich seine Herrlichkeit ausstrahlen. Und darum lässt Gott manchmal diese schwierigen Situationen zu. Und ich denke, es ist wirklich wichtig, dass wir wissen, wieso lässt dann Gott manchmal schwierige Situationen zu. Weil ich denke, Friedrich Nietzsche hat einmal sehr richtig gesagt, alles Leiden im Leben kann man ertragen, wenn man den Sinn dahinter erkennen kann. Und der Sinn für schwierige Situationen in unserem Leben ist wirklich der, sagt die Bibel, dass wir letztlich von der Sünde befreit werden in einem lebenslangen Prozess und am Ende unseres Lebens die Herrlichkeit Gottes ausstrahlen. So steht auch im Hebräerbrief Kapitel 5, Vers 8, und so hat auch Jesus, obwohl er Gottes Sohn war, an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Zuerst einmal ein unglaublicher Satz, selbst Jesus, der immer sündlos war, musste gehorsam lernen. Und so steht es. Und wenn selbst Jesus Leiden in seinem Leben brauchte, damit er letztlich dorthin kam, wo Gott ihn haben wollte, wie viel mehr brauchen wir das dann, dass wir am Ende so vor Gott stehen können, wie er uns haben möchte. Wir dürfen wissen, wir sind in einer langen Reihe von Menschen, wenn wir Schwieriges erleben, die mit Gott unterwegs waren, die mit Gott gerungen haben und am Ende dadurch genau so geworden sind, wie Gott sie haben wollte. Jakob erlebt hier den Segen Gottes und er unterstellt sich Gottes Herrschaft. Das hat aber auch Konsequenzen für sein Leben und das ist ihm bewusst. Und dann macht er noch etwas ganz Interessantes, weil ein bisschen ein Betrüger ist er dennoch. Weil er sagt, sage mir doch, wie du heißt, Gott. Das ist schon ein bisschen ein Schlawiner, der Jakob. Weil er hat sich jetzt gerade der Herrschaft Gottes unterstellt, indem er ihm seinen Namen gesagt hat. Und jetzt möchte er von Gott doch noch den Namen wissen. Das überlesen wir vielleicht so schnell, aber wie schon gesagt, der Name hat Bedeutung. Und gemäß Offenbarung hat Jesus einen Namen, den niemand kennt als er selbst. Also eigentlich möchte Jakob hier, dass sich Gott auch ein bisschen seiner Herrschaft unterstellt. Oder zumindest, dass man irgendwo ein Gleichgewicht der Kräfte da ist. Aber Gott durchschaut den Jakob ziemlich direkt und sagt, warum fragst du, wie ich heiße? Nein, nein, mein lieber Jakob, so nicht. Du bist schon auf dem richtigen Weg. Aber dass du die Herrschaft über dein Leben an mich übergibst, bedeutet, obwohl ich mit mir reden lasse, dass ich letztlich dein Herr bin, dass ich letztlich über dein Leben bestimme, und dass ich dir sehr gerne zuhöre, aber wie dein Leben herauskommt, das liegt in meiner Hand und du kannst mich nicht beschwören und dazu zwingen, dass es genau so herauskommt, wie du das haben möchtest. Weil du willst den Segen über deinem Leben, du willst meine Herrschaft über dein Leben, dann vertraue mir jetzt bitte, dass ich tatsächlich weiß, was ich tue und dass ich wirklich es gut mit dir meine und nicht immer zwingend auf deine Ideen angewiesen bin. Gott lässt offensichtlich mit sich reden, aber wir können Gott nicht zu etwas zwingen. Manchmal führt Gott uns Wege, die wir nicht verstehen. Und manchmal erhört er unsere Gebete ein bisschen anders, als wir es erwartet haben, dass wir nicht den Partner heiraten können, den uns eigentlich vorgeschwebt wäre. Und später merken wir, es war eigentlich gut so. Und dann findet man plötzlich jemand anderen. Oder er führt einem wirklich schwere Wege und erst im Nachhinein sieht man, wieso musste das so sein. Es wäre einfach zu sagen, wenn du nur Gott nachfolgst, dann macht er immer genau das, was du willst. Und er hört deine Gebete immer so, wie du das möchtest. Gott erhört unsere Gebete, aber manchmal mehr in seinem Sinn als in unserem Sinn. Und es gibt im christlichen Kreisen manchmal eine Lehre, die besagt, wenn du nur Gott nachfolgst und treu bist, dann wird Gott dich segnen und du wirst immer gesund sein und du wirst immer erfolgreich sein. Und das ist ein Zeichen, dass du mit Gott unterwegs bist. Und manchmal sagen Prediger, die das sagen, auch, und vor allem dann wirst du gesegnet, wenn du mir Geld einzahlst. Es wäre einfach zu sagen, also wenn das stimmen würde, ich wäre also wirklich begeistert davon, ganz ehrlich gesagt. Wenn ich sagen könnte, wenn du mir Geld einzahlst, dann wird Gott dich segnen. Vor allem, wenn Gott dann noch mitmachen würde. Aber es ist nicht so. Gott führt uns manchmal anders. Und im Ringen mit Gott, da passiert noch etwas. Gott schlägt ihn auf die Hüfte. Und Jakob hinkt sein Leben lang an dem. Wenn wir mit Gott ringen, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann kann es wirklich in unserem Leben passieren, dass wir so schwierige Dinge erleben, vielleicht irgendwo ein Trauma bekommen, irgendwo etwas wirklich Schwieriges erleben, das tragen wir unser Leben lang mit. Das ist eine Verletzung, die da ist und wir hinken durchs Leben. Und überall merken wir, wie Gott uns hilft, aber dieses Hinken ist trotzdem noch da. Und wenn du so ein Hinken in deinem Leben hast, ich kenne dich nicht so genau, dann denk nicht, das ist nicht, bedeutet nicht irgendwo, dass Gott sich nicht für dich interessiert. Es bedeutet nicht, dass du etwas falsch gemacht hast, sondern es bedeutet, du bist mit Gott unterwegs. Und manchmal kann mit Gott unterwegs zu sein auch bedeuten, ich habe in meinem Leben etwas erlebt, das mich letztlich hinken lässt. Das kann etwas Körperliches sein, das kann etwas Psychisches sein. Ich merke einfach, ich hinke an diesem Punkt durchs Leben. Und wenn wir das erleben, dürfen wir wissen, wir sind in guter Gesellschaft. Und das dient uns letztlich dazu, dass wir am Ende Gottes Herrlichkeit erreichen. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann kann es wirklich sein, dass wir manchmal eine Nacht erleben und Gott scheinbar mit uns kämpft. Und wir dürfen dann aber wissen, Gott ist es, der wirklich unsere Gebete und unsere Tränen hört und sieht in dieser Situation. Manchmal müssen wir ein bisschen dranbleiben, aber früher oder später dürfen wir wissen, wie Gott in unser Leben eingreift, sodass die Sonne anbricht. Und wir dürfen wissen, gerade in dieser Situation, wenn es schwierig ist, dass das Gott in unserem Leben zulässt, damit wir letztlich lernen, auf ihn zu vertrauen, unsere Sünde ihm zu bekennen und die Herrschaft über unser Leben ihm anzuvertrauen, damit wir letztlich so werden, wie Gott uns haben möchte. Und auch wenn wir Gott treu unterwegs sind, kann es sein, dass wir, obwohl wir wirklich nichts falsch gemacht haben, plötzlich irgendwo zu hinken beginnen und ein Leiden in unserem Leben haben. Und das heißt nicht, dass wir etwas falsch gemacht haben, sondern das heißt letztlich, dass wir in unserem Leben den Segen Gottes erlebt haben, der uns durchträgt durch diese Situation. Und Gott uns überall hilft, außer in dieser Situation, zeigt uns auch letztlich nicht, dass Gott uns verlassen hat, sondern dass Gott uns gesegnet hat und dass unser Leben der Herrschaft Gottes unterstellt, der das aus unserem Leben macht, was er möchte und nicht das, was wir möchten. Und dass wir dann erkennen dürfen, Gott weiß, was er tut und er bringt uns ans Ziel, nämlich, dass wir am Ende seine Herrlichkeit und seinen Charakter widerspiegeln. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, ich möchte dir danken. Ich möchte danken für diesen Text, der zuerst einmal sehr seltsam anmutet, um den wir nicht verstehen. Gott selbst wird besiegt von Jakob und trotzdem durch dieses Ringen mit ihm wird er verändert. Er unterstellt sich deiner Herrschaft. Er wird von einem Betrüger zu einem, der für Gott streitet. Jemand, der deinen Segen erlebt. Und bitte schenk uns, dass wir, wenn wir gerade vielleicht in schwierigen Situationen sind, dass wir an Jakob zurückdenken dürfen. Und wenn wir auch erleben, irgendwo hinke ich im Leben, und uns fragen, wo bist du in dieser Situation, dass wir erkennen dürfen, du hast uns schon längst gesegnet. Wenn wir unsere Sünde dir bekennen, die Herrschaft über unser Leben dir vertrauen. Danke dafür, dass wir wirklich auf dich vertrauen dürfen, dass du unsere Schwierigkeiten und Nöte im Leben siehst und dass am Ende du es gut mit uns meinst und unser Leben ans Ziel bringst. Danke dafür, Herr. Amen.